Paukenschlag für Corona-Aufarbeitung. Auch BSW will Untersuchungsausschuss. Jetzt zittert das System vor Wagenknecht und Weidel. Verdacht auf Wahlbeeinflussung. Das Soros-Netzwerk Campact gerät ins Visier der Justiz. Und rätselhafter Anstieg der Rüstungsexporte. Wurde der Gaza-Krieg schon vor den Hamas-Anschlägen geplant? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Dieser Antrag könnte das Lügengebäude um die Corona-Politik endgültig zum Einstürzen bringen. Im Bundestag will das Bündnis Sarah Wagenknecht nun offiziell einen Corona-Untersuchungsausschuss erzwingen. Der entsprechende Antrag liegt auf 1 vor. Gegenwärtig bittet die Partei die Abgeordneten anderer Parteien, auch der AfD, den Antrag ebenfalls zu unterzeichnen. Das BSW beruft sich bei seinem Vorstoß nicht zuletzt auf die nun öffentlichen RKI-Protokolle. Diese zeigten, so die Partei wörtlich, die Dimension der politischen Einflussnahme der Regierung auf das Robert-Koch-Institut und die Unterdrückung abweichender Positionen im öffentlichen Diskurs sehr deutlich auf. Zugleich verweist der Antrag auf Impfschäden sowie auf die Diffamierung von Andersdenkenden. Der Corona-Untersuchungsausschuss könnte der erste gemeinsame Vorstoß von BSW und AfD sein. Eine offizielle Reaktion der AfD lag bei Redaktionsschluss jedoch nicht vor. Innerhalb der Fraktion soll es jedoch durchaus Zustimmung für einen gemeinsamen Antrag mit dem BSW geben. Beide Parteien brauchen zudem Unterstützung aus anderen Fraktionen. Denn ein derartiger Ausschuss kann nur mit den Stimmen von mindestens 25% der Abgeordneten eingesetzt werden. Gegenwärtig wären dies 184 Parlamentarier. In der Vergangenheit gab es zumindest aus der FDP Stimmen, die eine weitreichende Corona-Aufarbeitung forderten. Kommt die Corona-Aufarbeitung nun doch noch voran? Professor Dr. Sucharit Bhakti ist zumindest der Meinung, dass es jetzt ganz schnell gehen könnte. Denn alle Fakten liegen auf dem Tisch. Neueste wissenschaftliche Arbeiten belegen die Gefährlichkeit der Covid-19-Impfung. Und auch in den RKI-Files steht es schwarz auf weiß. Die Corona-Impfung war ein gigantischer Menschenversuch. Corona war nie tödlicher oder gefährlicher als eine Grippe. Und die sogenannte Sicherheit der Geninjektion war immer eine Lüge. Professor Bhakti empfiehlt daher im heute Abend erscheinenden Gespräch mit auf einen Chefredakteur Stefan Magnet, dass all jene, die das Corona-Verbrechen begünstigt oder mitgetragen haben, jetzt aussteigen mögen. Er warnt eindringlich alle Beteiligten. Denn das Zeitfenster schließt sich, ehe die echte Aufarbeitung durch Parteien wie AfD und FPÖ nach den Wahlen beginnen könnte.
Diejenigen, die die Wahrheit nicht gewusst haben, dass das alles geplant war, diese nicht wissenden Verantwortlichen können jetzt noch aussteigen und sagen, sie haben es wirklich nicht gewusst. Und das ist glaubwürdig. Ja, ich bin selbst bereit, meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen zu verzeihen, weil sie haben Menschen eigentlich umgebracht.
Und das ganze Interview sehen Sie heute Abend ab 19 Uhr zensurfrei und in voller Länge nur hier bei uns unter www.auf1.tv. Hat Markus Söder etwa ein schlechtes Gewissen? Oder ist es ein durchschaubarer Versuch von Bayerns Ministerpräsidenten, seine politische Karriere zu retten? Aktuell scheint es jedenfalls der nächste Schritt des politischen Chamäleons in der Münchner Staatskanzlei zu sein, sich beim Corona-Maßnahmenwiderstand beliebt zu machen. So kündigte der CSU-Politiker an, alle in Bayern noch offenen Bußgeldverfahren aus der Pandemiezeit einstellen zu wollen. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks soll es sich dabei um etwa 17.603 offene Verfahren handeln. Im Vergleich. Der Freistaat Bayern hat mit den über 240.000 abgeschlossenen Verfahren mehr als 42,2 Millionen Euro eingenommen. Auf eins wollte daher von Söders Pressesprecher wissen, ob auch eine Rückzahlung der bereits eingezogenen Bußgelder angedacht sei, wie dies etwa auch der Koalitionspartner Freie Wähler gefordert hat. Eine Antwort darauf erhielten wir nicht, was auch ein Anzeichen dafür sein könnte, wie ernst es Söder ist. Das deckt sich mit der Einschätzung des coronakritischen Arztes Dr. Hannes Strasser im morgen erscheinenden Auf 1-Interview. Er sagte uns gegenüber, dass Söder nur durch die hohe Zahl der Impfgeschädigten in Bayern zum Handeln getrieben werde. Damit junge Österreicher nicht in den Krieg ziehen müssen, haben knapp 110.000 Bürger ein Volksbegehren gegen einen NATO-Beitritt unterschrieben. Gefordert wird darin die Erlassung einer, Zitat, verfassungsrechtlichen Bestimmung, welche der Republik Österreich explizit einen Beitritt zur NATO untersagt. Am gestrigen Mittwoch wurde das Volksbegehren im Nationalrat debattiert. Die FPÖ kritisierte in diesem Rahmen die, Zitat, Heranführung an die NATO, die unter der schwarz-grünen Bundesregierung vorangetrieben worden wäre. Im Fokus der freiheitlichen Kritik stand dabei die Initiative Sky Shield, die eine Verletzung der Neutralität bedeuten würde, wie auf eins zuletzt berichtet hatte. Die FPÖ fordert deshalb eine Aufwertung der Neutralität in der Verfassung. Grüne und ÖVP verteidigten die Sky Shield-Initiative hingegen, während die Neos betonten, dass man im Rahmen der EU verstärkt an der, Zitat, Europäischen Sicherheitsagentur arbeiten müsse. Die SPÖ forderte hingegen eine, Zitat, aktive Neutralitätspolitik und versicherte, dass man einen Beitritt Österreichs zur NATO nicht zulassen werde. Das Volksbegehren wurde anschließend dem Verfassungsausschuss zugewiesen. Zum ersten Mal tritt die während der Corona-Krise gegründete Partei Menschenfreiheit-Grundrechte, kurz MFG, am 29. September zu den Nationalratswahlen in Österreich an. Unter dem Slogan Sicher nett fordert man unter anderem eine Aufarbeitung der Maßnahmenpolitik und den Schutz der österreichischen Neutralität. Doch was unterscheidet die Partei eigentlich von der FPÖ und könnte ihr Antritt auch negative Konsequenzen haben? Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war gestern bei einer Flyer-Aktion in Wien vor Ort und hat darüber mit dem MFG-Spitzenkandidaten Joachim Aigner gesprochen.
Mittwochabend in Wien. Aktivisten der MFG verteilen gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten Joachim Aigner Flyer vor dem Stadioncenter. Auch die pensionierte Krankenschwester Margarita Puschner ist dabei. Warum sie sich für die MFG engagiert?
Ganz einfach. Vor 3 Jahren war das die einzige Partei, die meine Seele und mein Inneres angesprochen hat, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich aufgehoben.
Im Fokus des Wahlkampfes steht für Joachim Aigner vor allem die geforderte Corona-Aufarbeitung, in der man sich auch von der FPÖ abzugrenzen sucht.
Aufarbeitung Corona, aber nicht so, wie wir es gehabt haben, in einem Untersuchungsausschuss zum Thema COFAG oder in einem jetzt geforderten parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Wir wollen einen außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss ohne Beteiligung von Politik und Politikern und mit voller strafrechtlicher und zivilrechtlicher Verantwortung für die damals handelnden Personen.
Daneben stehen die Themen Schutz der Neutralität und Kampf gegen die Teuerung im Fokus. Doch auch hier gibt es Überschneidungen mit anderen Parteien, wie eben den Freiheitlichen. Warum also braucht es überhaupt eine MFG?
Die MFG braucht es deswegen, dass wir ganz aktiv als Korrektiv, als Opposition im Parlament sind. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir streben keine Regierungsverantwortung an. Wir wollen als Korrektiv für das System in der Opposition, für die Menschen, den Protest von der Ringstraße ins Parlament tragen.
Den Einwand, dass die MFG möglicherweise den ersten Platz der FPÖ gefährden könnte, lässt Aigner nicht gelten.
Also ich denke, dass wir der FPÖ keine Stimmen wegnehmen, sondern für jene Menschen, die Protest wählen wollen, aber für die die FPÖ aufgrund mancher politischen Äußerungen vielleicht nicht wählbar ist, dass wir für die sozusagen ansprechbar sind und für die als Protestpartei zur Verfügung stehen.
In den Umfragen zeichnet sich ein Einzug in den Nationalrat derzeit nicht ab. Dennoch ist man bei der MFG optimistisch gestimmt und spricht von möglichen 4-6%. Viel steht jedenfalls auf dem Spiel. Für Joachim Aigner ist die Wahl am 29. September
vielleicht nur eine der letzten Wahlen und Möglichkeiten ist, dass man jetzt wirklich das Ruder für Österreich herumreißt. Da kann die MFG einen gewichtigen und guten Anteil leisten. Und ich habe vor wenigen Tagen bei einer Aktion auf einem Wochen- und Grünmarkt einen schönen Ausspruch gehört von einem alten Ehepaar jenseits der 70 Jahre, die mir auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, super Arbeit, das ihr macht, passt auf unser schönes Österreich auf. Das ist unsere Aufgabe, das ist der Auftrag der Menschen.
Welche Chancen sich Joachim Aigner für den Einzug in den Nationalrat ausrechnet, sehen Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. Berechtigte Kampagne oder ausländische Intervention? Die internationale NGO Greenpeace hat die österreichischen Parteien einem sogenannten Öko-Check unterzogen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Ergebnisses kurz nach der Hochwasserkatastrophe dürfte kein Zufall sein. Insbesondere der FPÖ, aber auch der ÖVP wird darin ein, Zitat, katastrophales Ergebnis ausgewiesen. Während linke Parteien wie die Grünen, die SPÖ und die Kommunistische Partei gelobt werden. Warum das brisant ist, zeigt die Beteiligung von Greenpeace an der sogenannten Potsdam-Affäre. Mitarbeiter von Greenpeace sollen sich damals im Gebüsch verschanzt und Fotos des vermeintlichen Geheimtreffens angefertigt haben. Martin Sellner bezeichnete die vermeintliche Umweltorganisation daraufhin als, Zitat, Ausbildungsstätte für journalistisch-westliche Headhunter von Enthüllungsjournalisten bis hin zu Regime-Change-Agenten und Farbrevolutionären. Auffällig ist zudem, dass Greenpeace, analog zu den Open Society Foundations von Alexander Soros, einen operativen Schwerpunkt in Zentral- und Osteuropa hat. Der sogenannte Öko-Check dürfte also weniger mit Umweltschutz als mit einer gezielten Intervention in den österreichischen Wahlkampf zu tun haben. Wegen des Verdachts unzulässiger Parteienspenden und Wahlbeeinflussung stellt die Rechercheplattform 1% Strafanzeige gegen das Kampagnennetzwerk Campact. So flossen von Campact mitunter erhebliche Summen an Direktkandidaten der Systemparteien in Brandenburg, um die AfD bei der Landtagswahl zu schwächen. Insgesamt wurden 232.000 Euro an Altparteien gespendet. So soll diesen Parteien über die Wahl eines einzigen Direktkandidaten der Sprung in den Landtag ermöglicht werden. Zu den großzügigen Spendern von Campact selbst zählt wiederum der selbsternannte Philanthrop George Soros aus den USA. Er soll 2022 268.837,87 Euro an Campact gespendet haben. Damit erhielt dieses Netzwerk Geld von einem einflussreichen Großspender, wodurch die Systemparteien indirekt illegale Spenden erhalten haben dürften. Inwieweit die Freien Wähler sich über einen Geldsegen von Campact freuen durften, geht aus dem Bericht von 1% nicht hervor. Auffällig war jedoch Peter Wieders Aufruf zum taktischen Wählen bei der Podiumsdiskussion am vergangenen Freitag in Bernau. Auch Campact hatte im Hinblick auf die Landtagswahlen im Osten immer wieder darauf hingewiesen, taktisch zu wählen, um die AfD zu schwächen. Und wenn Sie wissen wollen, wie die Wahl in Brandenburg trotz der Manipulationsversuche durch Campact ausgeht, verfolgen Sie unseren Livestream am Sonntag unter www.auf1.tv. In einem Bericht hat der Bayerische Inlandsgeheimdienst eine Reihe kritischer Medien angeführt. Ihnen wurde vorgeworfen, Zitat, anscheinend grundsätzlich ins russische Narrativ zu passen. Nach wütenden Leserprotesten haben die Verfassungsschützer die Berliner Zeitung wieder aus dem Bericht genommen. Viele andere, wie etwa Tichys Einblick, die Junge Freiheit, die Schweizer Weltwoche oder die Nachdenkseiten, sind allerdings noch dort vertreten. Darunter auch der Blog Ansage.org, mit dessen Chefredakteur Daniel Matisek ich gesprochen habe. Welche Möglichkeiten gibt es deiner Meinung nach, sich gegen einen, wie Ex-Polizist Stefan Schubert es nennt, übergriffig gewordenen Geheimdienst zur Wehr zu setzen?
Das ist in der Tat etwas diffizil. Es gibt einmal den verwaltungsgerichtlichen Weg, den wir jetzt auch gehen, also über Abmahnungen und die Erwirkung von Unterlassungserklärungen vorzugehen, in der Hoffnung, hier auf halbwegs unabhängige Gerichte zu stoßen, die sich nach dem Grundgesetz und dem Sakrament der Pressefreiheit richten und hier noch der Verfassung verpflichtet fühlen, was leider immer schwerer wird in Deutschland, muss man offen sagen. Und dann gibt es natürlich ganz generell die Möglichkeit, die wir auch lebhaft ergreifen, durch öffentliche Aufklärung, was hier eigentlich los ist, dass es eben hier nicht um einen Verfassungsschutz im Sinne der ursprünglich zugedachten Aufgabe mehr geht, darüber aufzuklären. Es geht hier eigentlich um einen Regierungsschutz, der abweichende Meinungen mit allen Mitteln destabilisieren und bekämpfen soll. Das ist eigentlich auch die ursprüngliche Intention hinter diesem Bericht. Das ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, in irgendeiner Weise unliebsame Medien in die Nähe oder ins Zwielicht zu rücken, sondern tatsächliche Extremismusbestrebungen zu detektieren und nicht die freie Meinungsäußerung einzuschränken.
Und das gesamte Interview mit Daniel Matisek sehen Sie wie üblich unter www.auf1.tv. Die Freien Sachsen haben gelassen auf Drohungen mit einem Parteienverbot reagiert. Der Parteivorsitzende Martin Kohlmann sagte gegenüber auf 1 wörtlich: Das EU-Recht hat hier einmal etwas Positives. Es hat die Hürde für Parteiverbote so hoch gesetzt, dass ein Parteiverbot praktisch erst möglich ist, wenn eine Partei kurz vor der Regierungsübernahme steht. Bei der letzten Landtagswahl in Sachsen erreichten die Freien Sachsen 2,2% der Stimmen. Dennoch sieht Kohlmann in der Bestrebung, die Freien Sachsen verbieten lassen zu wollen, eine Angst des Altparteienkartell vor seiner Partei. Zuvor hatte Sachsens Innenminister Armin Schuster ein Verbotsverfahren angekündigt. Seine Begründung: Die Partei stünde nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Nach dem Ex-Verbot in Brasilien werden auch in Deutschland die Forderungen nach einer Zensur der Plattform immer lauter. Der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz etwa hat gerade erst ein Ex-Verbot auch für die EU gefordert. Dort würden Nutzer, Zitat, aufs Gröbste beleidigt oder bedroht. Notz ist immerhin stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Bundestag. Und mit seiner Forderung nach einer Einschränkung der Meinungsfreiheit steht er in seiner Partei nicht alleine. Die transsexuelle Abgeordnete Tessa Ganserer etwa träumt sogar von einer Möglichkeit, vermeintlich strafbare Äußerungen in sozialen Medien per Knopfdruck an die Polizei zu melden. Diese wäre in der Folge dann vermutlich nur noch mit Ermittlungen wegen Hasskriminalität beschäftigt, was den Grünen vielleicht sogar recht wäre. Der aus dem Corona-Widerstand bekannte Rechtsanwalt Markus Heinz wird die Lage exklusiv für uns einschätzen.
Interessanter, Heinz, ist möglicherweise, dass verschiedene Politiker das Ex-Verbot auch bereits für die EU gefordert haben. Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass die Plattform auch hierzulande gesperrt wird?
Also ich halte es für einigermaßen unwahrscheinlich, weil es wäre ein massiver Schritt, wenn das auf einem EU-Binnenraum mit 500 Millionen Menschen durchgesetzt werden würde. Und man hat jetzt auch gesehen, also Thierry Breton ist jetzt zurückgetreten, der EU-Kommissar für den Binnenmarkt. Der hat ja sich mit X und beziehungsweise mit Twitter, mit X und mit Musk angelegt und hat ihn ja auch persönlich kontaktiert über X. Also das heißt nicht, dass da was Besseres nachkommt oder wer Besseres, aber es ist schon ein Unterschied, ob man das in dieser Auseinandersetzung Brasilien macht oder ob man das auf EU-Ebene macht, weil wir haben grundsätzlich mal in Europa die Menschenrechte und auch die Meinungsfreiheit so ein bisschen mit erfunden. Und es wäre hier schon ein massiver Angriff und Eingriff. Das kann ich mir persönlich noch nicht vorstellen, auch wenn das immer wieder von irgendwelchen Politikern gefordert wird. Ich halte das auch für Show, weil wenn wir mal so weit wären, dann wären wir wirklich nicht mehr so weit von einem chinesischen System. Und deswegen wird da momentan viel gepoltert. Aber ich sehe es aktuell noch nicht. Und wenn es so wäre, wäre es natürlich ein massives Warnsignal. Und ich glaube nicht, dass ein Elon Musk dann es in Europa so provozieren würde, sondern da müsste man vielleicht doch ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Das muss man auch mal von allen Seiten verstehen. Man hat natürlich eine gewisse Verpflichtung, in jedem Land mehr oder weniger mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Aber ich sehe das momentan nicht.
Und wie sich das Ex-Verbot auf Brasilien auswirkt, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Markus Heinz unter www.auf1.tv. Fast ein Jahr nach Beginn des Gaza-Krieges gibt es einen schwerwiegenden Verdacht gegen die deutsche Bundesregierung. War Berlin in die Vorbereitung des Waffenganges eingebunden? Und wenn ja, liefen die Planungen vielleicht schon vor den Attacken der Hamas auf Israel? Aus einem Dokument, das auf 1 vorliegt, geht hervor: Im Oktober 2023, also genau in der Zeit zwischen den Anschlägen der Hamas und dem Beginn des Krieges, haben sich die Rüstungsexportgenehmigungen der Bundesregierung für Israel vervielfacht. Demnach lagen sie bei 2,4 Millionen Euro. Im nachfolgenden November waren es mehr als 230.000 Euro. Dagegen beliefen sich derartige Genehmigungen in anderen Monaten meist nur auf Summen zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Welche Waffen genau geliefert wurden, ist nicht bekannt. Unklar ist zudem, wann die entsprechenden Anträge auf Rüstungsexporte bei der Bundesregierung gestellt wurden. Denn im Normalfall erfolgt im Rahmen des Verfahrens zunächst eine Abstimmung zwischen den Rüstungsfirmen und der Regierung, um eine Genehmigung vorzubereiten. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass der erhöhte israelische Bedarf an Militärgütern im Oktober 2023 bereits vor den Anschlägen der Hamas bekannt war und entsprechend geplant wurde. Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck haben die gestiegenen Gaspreise in Deutschland nichts mit einer Gasmangellage zu tun. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung verkündete er, Deutschland fehle kein russisches Gas mehr, Zitat, jedenfalls nicht als Menge an Molekülen. Für die steigenden Preise macht er nicht etwa die Sprengung der Nord Stream Pipeline, sondern die Klimaanlagen in Asien verantwortlich, die so wörtlich die ganze Zeit geballert hätten. Für den grünen Politiker scheint die Preisbildung genauso ein Buch mit 7 Siegeln zu sein wie der Begriff der Insolvenz. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.